Jeder Urlaub geht mal zu Ende, so auch der unsere. Und es ist schön, wieder hier zu sein, euch hier zu sehen. Ich möchte noch mal beten und dann machen wir weiter im Buch der Kolosser, an die Kolosser. Herr, wir möchten dir danken, dass wir heute Morgen hier zusammen sein können, um uns auf dich zu besinnen, um dich neu einzuladen, Herr, der Mittelpunkt unseres Lebens zu sein, um den wir uns drehen, der das Sagen hat, der uns führen darf. Herr, und du führst uns immer gut, so wie der Hirte seine Herde führt. Wir möchten dir danken für die Freiheit, in der wir uns versammeln dürfen, in der wir dir laut singen und spielen dürfen, dein Wort verkündigen und hören dürfen, Gemeinschaft miteinander haben. Herr, und so möchten wir dich jetzt bitten, dass du selbst der bist, der all das übersetzt, was gesagt wird und in unseren Herzen lebendig macht. Amen. Immer wieder ruft der Herr uns in seinem Wort zu, lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht irre machen, weicht nicht ab vom Weg, lasst euch nicht ablenken zu irgendetwas anderem, auf irgendeinen anderen Weg. Genau das ist Satans großes Ziel. Er möchte uns irre machen. Er möchte uns Zweifel ins Herz geben. Er möchte uns ablenken, wegziehen von dem Weg, auf den der Herr uns hingezogen hat. Genau das ist Satans Ziel. Er möchte uns das Ziel verrücken. Wo es doch so ist, dass in Jesus, wie wir gehört haben im ersten Kapitel, dass in Jesus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis zu finden sind. Wollen wir zufrieden werden mit Weisheit und Erkenntnis? In Jesus. Wo es doch so ist, dass in Jesus die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Wollen wir Verbindung haben zum lebendigen Gott? Finden wir in Jesus. Wo es doch so ist, dass jeder Jünger Jesu Leben haben kann oder Leben hat durch Jesus. Und Jesus sagt, wer mich hat, der hat das Leben und hat es im Überfluss. Warum wollen wir uns ablenken lassen? Warum irre machen lassen? Warum das Ziel verrücken lassen, wo wir in Jesus alles haben und alles haben können? Aber all diese Dinge in Jesus, die gefallen dem Feind überhaupt nicht. Satan ärgert sich jedes Mal, wenn wir im Gottesdienst hier zusammenkommen, Gemeinschaft haben, Jesus besingen, auf sein Wort hören, Gott zu uns reden lassen durch sein Wort. Gefällt Satan nicht. Er will uns abziehen von Jesus und von allem, was uns erfüllen kann. Was uns Frieden bringt, was uns Zufriedenheit bringt, die ja heute eine Mangelware ist. Was uns ans Ziel bringt, was uns das Ziel neu poliert und vor Augen stellt. All das hasst Satan. Und vielleicht mehr als in irgendeiner anderen Zeit in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hat Satan es geschafft, den Blick von vielen Christen wegzulenken vom Ziel. Vielleicht nicht von vorne nach hinten oder von vorne nach rechts oder links, aber so ein klein bisschen. Und ihr wisst das, wenn der Weg so ein klein bisschen vom Ziel abgeht, dann sind wir irgendwann irgendwo und wissen gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Hat es geschafft, Satan hat es geschafft, den Blick von vielen Christen wegzulenken von Jesus hin auf irgendetwas anderes, auf Menschen, auf die Politik, auf Umstände oder auf sonst irgendwas. Seit 2,5 Jahren reden viele Christen mehr von Corona und von der Pandemie als von Jesus. Ist euch das mal aufgefallen? Was ist denn unser Thema als Christen? Unser Thema als Christen ist Jesus. Nicht, dass wir jetzt von morgens bis abends immer von Jesus reden. Aber Jesus ist unser Leben. Jesus ist unser Thema. Und so viele Christen reden immer nur von Corona und den ganzen Themen, die sich da drumherum angehäuft haben. Oder andere, die setzen sich für alles Mögliche oder gegen alles Mögliche ein. Manche scheinen nur noch irgendwelche Kriege und irgendwelche Preisanstiege und irgendwelche Knappheiten und irgendwelche Energiekrisen und Umweltbelastungen im Kopf zu haben. Also versteht mich nicht falsch. Nicht, dass diese Dinge nicht aktuell wären oder nicht, dass wir unsere Meinung nicht darüber haben dürften oder nicht darüber reden dürften. Dürfen wir alles. Es sind ja keine unwichtigen Themen. Aber diese Themen, die bringen uns ja keinen Frieden. Unser Thema, unser Lebensthema, unser tägliches Thema ist Jesus. Und davon will der Feind uns ablenken. Hat er das geschafft? Bei mir schafft er das immer wieder mal. Ich hoffe nicht regelmäßig. Und ich arbeite daran, ich arbeite aktiv daran. Dass mein Thema Jesus bleibt, nicht nur morgens, sonntags morgens hier auf der Kanzel, sondern generell im Alltag. Ich arbeite dran. Arbeitest du dran? Satan arbeitet dran, dir dieses Thema wegzunehmen und durch andere Themen zu ersetzen, die ihren Wert haben, aber die nicht unser Lebensthema werden dürfen. Jesus muss uns mehr interessieren als alles andere. Denn wir als Christen, wir gehen ja anders in diese ganzen Thematiken hinein, oder? Wir als Christen, wir gehen doch anders mit Corona um, mit dem Krieg um. Nicht, dass er uns egal ist, er ist uns nicht egal. Aber wir gehen doch anders in diese Situation hinein, oder? In die Tatsache, dass wir im Winter vielleicht frieren. Okay, werden wahrscheinlich hier die Wintertemperatur in der Gemeinde ein bisschen absenken müssen. Aber darüber kriegen wir keine grauen Haare. Wir gehen anders in die Thematiken unserer Zeit hinein als Menschen, die Jesus nicht kennen. Weil Jesus unser Thema ist. Nichts anderes. Wir haben auch nicht auf alles eine Antwort. Dass wir besonders schlau wären und wir würden sagen, Jesus ist unser Thema und all die anderen Themen, die muss man so und so und so und so angehen und dann ist alles in Ordnung. Wir haben nicht auf alles eine Antwort. Aber wir haben Trost in allem. Wir haben eine persönliche Hilfestellung für unser Leben in allem. Wir haben Jesus in allem. Und wir dürfen uns von nichts und niemandem ablenken lassen, durcheinander bringen, verwirren lassen, von nichts und niemandem. Wir müssen es so machen wie die Witwe, die alte Witwe, von der ich las, lebt in einem Vorort, Haus an Haus, gläubige Witwe, Haus an Haus mit einem bekennenden Atheisten. Und diese Witwe, die kriegt eine Witwenrente, aber die reichte nicht immer. Manchmal reichte die, manchmal reichte sie nicht. Und dann war auch wieder so ein Monat, wo sie nicht wusste, wie sie die zweite Monatshälfte überleben sollte. Also wie sie zurechtkommen sollte. Und darum, sie macht es wohl so ähnlich wie der Daniel in Persien oder Babylon, wo immer er war. Persien, glaube ich, er öffnete sein Fenster und betete. Und so machte die Frau es auch. Die öffnete ihr Fenster und betete. Und als sie wieder in Not war, öffnete sie ihr Fenster und betete und brachte diese Sache vor den Herrn. Und sagte, Herr, obwohl ich nichts zu essen habe im Haus, weiß ich, dass du für mich sorgen wirst. Und der atheistische Nachbar, der saß auf seiner Veranda und er hörte das mit. Und da hat er sich gedacht, so, jetzt werde ich die Gelegenheit nutzen und werde dieser alten Frau mal zeigen, dass es keinen Gott gibt, sondern dass es die Menschen sind, die einander helfen. Und dann ging er schnell in den Laden und packte sein Auto voller Lebensmittel und stellte die der Frau vor die Tür und spielte Klingelmännchen und versteckte sich. Und die Frau geht an die Tür, macht die Tür auf und öffnet und sieht die ganzen Lebensmittel und freut sich riesig und dankt laut dem Herrn. Jetzt springt der Nachbar aus dem Gebüsch oder aus seinem Versteck, wo immer er sich versteckt hat, und sagt, das war gar nicht Gott. Den gibt's nämlich gar nicht. Das habe ich dir dahingestellt. Und die alte Frau antwortet und sagt, ich wusste es. Ich wusste, dass mein Gott für meine Bedürfnisse sorgen wird. Aber ich habe nicht gewusst, dass er den Teufel dafür bezahlen lässt. Es gibt viele Versuche des Feindes, uns abzulenken und unseren Blick von Jesus wegzulenken. Und es soll ihm nicht gelingen. Wir wollen an Jesus festhalten, in jeder Zeit, unter allen Umständen. Wir lesen heute Kolosser 2, die letzten Verse des Kapitels. Wir fangen an mit den Versen 16 bis 19. Ich lese diese ersten Verse, weil sie in typischer Paulus-Manier ein bisschen kompliziert geschrieben sind, lese ich aus der Neues-Leben-Bibel. Lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbattage haltet oder nicht haltet. Denn diese sind nur ein Schatten des Zukünftigen. Die Wirklichkeit aber ist Christus selbst. Und wenn jemand zu euch kommt und Demut predigt und oder Verehrung der Engel, dann lasst euch davon nicht ablenken, auch dann nicht, wenn er sich dabei auf das beruft, was er gesehen hat. Solche Menschen sind ohne Grund stolz und aufgeblasen. Sie haben keine Beziehung zu Christus, dem Haupt des Leibes, denn der ganze Leib wird von ihm aus durch Gelenke und Sehnen unterstützt und zusammengehalten und wächst nur, wenn Gott Wachstum gibt. Worum geht es hier? Es geht in den Versen um Ablenkungen und Ablenkungsmanöver. Davon schreibt er hier. Lasst euch nicht ablenken. Wovon? Lasst euch nicht ablenken von Jesus und davon, ihm konsequent nachzufolgen. Lasst euch nicht davon ablenken. Und der Paulus nennt dann einige Ablenkungen konkret beim Namen. Da gibt es solche, die wollen uns ablenken, die wollen uns ein schlechtes Gewissen machen, dadurch, dass sie Gesetze aufstellen. Ablenkung von Jesus durch Gesetzlichkeit. Esst dies nicht, trinkt das nicht, feiert das nicht, aber feiert das ganz bestimmt. So verschiedene Dinge, die als Gesetze gemacht werden, Gebote und Verbote, Gesetzlichkeit. Nahrung und Festtage, Feiertage war im Judentum nichts Ungewöhnliches und war auch im Judentum nichts Unbedeutendes. Bestimmte Speisen, Enthaltung von bestimmten Speisen, Feiertage, die waren wichtig im Judentum. Das war in der Zeit vor Jesus. Und da waren diese Dinge angegeben als Weg der Nachfolge. Aber nach Jesus, so lesen wir in Römer 10, Vers 4, nach Jesus lesen wir, Jesus ist die Erfüllung, ist das Ende des Gesetzes. Wir stehen nicht mehr unter diesen Geboten und Verboten. Will heißen, wir dürfen heute Passa feiern. Und in manchen Gemeinden, es gibt messianische Juden, die das anbieten, die kommen in Gemeinden rein und feiern mit den Gemeinden das Passafest. Und das ist schon eine spannende Sache. Und das dürfen wir Christen, wir dürfen das Passafest feiern. Aber wir müssen es nicht feiern. Da ist kein Gebot. Es hat keine Bedeutung für die Nachfolge. Eltern haben die Freiheit, zumindest von der Bibel her, die Freiheit, ihre Babysöhne beschneiden zu lassen. Die Bibel sagt nicht, das ist verboten. Die Bibel sagt auch nicht, das ist geboten. Das können Eltern, je nachdem wie die staatlichen Sachen sind, können Eltern frei entscheiden. Die Bibel sagt uns nicht, wir müssen vegetarisch leben. Die Bibel sagt auch nicht, wir dürfen nicht vegetarisch leben. Die Bibel gibt uns da Freiheit, wie wir essen und wie wir trinken. Und es bringt keinem besonderen Segen von Gott, es so oder so zu tun. Und diese Fragen, die können wir als wichtig betrachten. Wir dürfen unsere eigene Entscheidung darüber treffen. Aber diese Fragen, die dürfen nie so wichtig werden, dass sie uns mehr bewegen und dass sie uns mehr interessieren als die Person Jesu und das, was er für uns getan hat. Jesus ist unser Thema. Jesus ist unser Ziel. Wir dürfen diese Fragen nie zu irgendwelchen allgemeingültigen Gesetzen machen, die wir halten müssen, um eine besondere Gunst oder einen besonderen Segen oder besonders nahe bei Gott zu sein. Und das taten die Irrlehrer von Kolosse, vor denen der Paulus hier warnt. Außerdem legten sie großen Wert auf das Einhalten von bestimmten Tagen. Den musst du einhalten, den musst du nicht einhalten. Und bis einige Festtage wird hier gesagt und dann wird der Sabbat erwähnt. Die Sabbatfrage. Die Sabbatfrage, das sind ja bis heute die Christen, die Mehrheit der Christen sind sich da eigentlich einig. Aber es gibt bis heute Christen, die meinen, sie sollten den Sabbat halten. Und der Paulus sagt was ganz anders. Das Passafest. Das Passafest und das Sabbat und das Passafest waren Feste, die waren von Gott gegeben, besonders für Israel, für sein Volk im Alten Testament. Zu dem Bibellehrer Vernon McGee kam ein Mann und sagt, ich gebe Ihnen $100, wenn Sie mir zeigen, wo der Sabbattag verändert wurde. Der legte also sehr viel Wert darauf, dass Christen den Sabbat halten. Ich gebe Ihnen $100, wenn Sie mir zeigen, wo der Sabbattag geändert wurde. McGee antwortet, ich glaube nicht, dass er geändert wurde. Samstag ist Samstag und das ist der siebte Tag der Woche und das ist der Sabbattag. Mir ist klar, dass unser Kalender angepasst wurde und ein paar Tage verschoben wurden. Aber darüber müssen wir nicht streiten. Der siebte Tag ist immer noch der Samstag und das ist der Sabbat. Und dann sah dieser Bibellehrer Vernon McGee, ist in Amerika sehr bekannt, dann sah er, wie die Augen des anderen anfingen zu leuchten und der andere fragte ihn dann, warum hältst du denn dann den Sabbat nicht, wenn er nicht geändert wurde? Und McGee gibt ihm die Antwort, der Tag hat sich nicht geändert, aber ich habe mich geändert. Mir wurde eine neue Natur gegeben, die jetzt mit Jesus verbunden ist. Ich bin Teil seiner neuen Schöpfung. Und dann sagt er, wir feiern den ersten Tag, denn es ist der Tag, an dem Jesus aus dem Grab auferstanden ist. Das ist der Sonntag. Der Apostel Paulus erklärt hier, dass wir keine Gesetze, keine Gebote aufstellen dürfen. Das Fest muss gehalten werden, dieser Tag muss gehalten werden, sonst fällt unser Glaube zusammen oder sonst werden wir nicht von Gott gesegnet. Diese Feste sind ein Schatten auf das, was im Neuen Testament kommen sollte. Denken wir ans Passafest. Das Passafest, was ist das für ein Fest? Das erinnerte Israel an die Befreiung aus der Sklaverei der Ägypter. Und es ist ein Schatten auf die Befreiung, die Jesus uns gebracht hat, aus der Sklaverei der Sünde. Wir feiern heute nicht das Passafest, wir feiern das Abendmahl, was sich praktisch dem Passafest in Evangelien anschloss. Man kann fast sagen, wo Jesus gesagt hat, gut, wir haben jetzt das Passa gefeiert, aber jetzt setze ich ein neues Mahl ein, nämlich das Abendmahl. Oder das Erntefest im Alten Testament war ein Dank für die Ernte, aber in der Tradition sagen die Juden auch an dem Tag, an dem Erntefesttag, kam das Gesetz. Hat Gott das Gesetz auf dem Berg Sinai dem Mose offenbart gegeben. Es war ein Schatten auf das Neue Testament. Genau an diesem Tag, an dem Erntefesttag, nämlich an Pfingsten, kam der Heilige Geist herab. Hat Gott den Heiligen Geist gesandt. Die Irrlehrer, die verurteilten alle, die die Speisevorschriften und diese Festtage nicht einhielten. Und Paulus sagt, lasst euch von niemandem verurteilen. Lasst euch von niemandem das Ziel verrücken. Lasst euch nicht ablenken von Jesus, von dem, was eigentlich wichtig ist. Und die Kolosser Christen, die wussten, was Paulus meinte. Paulus hatte an die Galater geschrieben, wir lesen das in Galater 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wenn Paulus schreibt, wir sollen uns keine Gedanken machen über diesen Tag oder jenen Tag, diese Feier oder jene Feier, über Essen oder Trinken, dann heißt das natürlich nicht, dass wir fressen und saufen können und dass wir uns an gar nichts mehr zu halten können. Das wiederum sagt die Bibel, das ist Sünde. Trunkenheit ist Sünde, Fresssucht ist Sünde. Ich glaube auch, dass der Tag des Herrn, im Alten Testament war das der Sabbat. Ich glaube auch, dass der Begriff der Tag des Herrn auch heute noch eine Bedeutung hat. Wir können dankbar sein für wie in Deutschland unsere Woche aufgeteilt ist, so dass wir einen Tag haben. Ich glaube nicht, dass es der Sonntag gesetzmäßig sein muss oder dass es der Sabbat, der Samstag gesetzmäßig sein muss. Aber ich glaube schon, dass die Bibel uns zeigt, dass der Herr möchte, dass wir einen Tag in der Woche dem Körper und dem Geist Ruhe geben und in besonderer Weise die Gemeinschaft mit ihm und mit seiner Gemeinde suchen. Da stellt der Paulus auch hier nicht in Abrede. Er wendet sich gegen die Irrlehrer, die sagen, an dem und dem Tag musst du das und das tun, das darfst du essen, jenes darfst du nicht essen, die also durch Gesetzlichkeit ablenken wollten. Leute, wir wollen uns schützen, wir wollen uns durch Gott schützen lassen und durch sein Wort schützen lassen vor unbiblischer Gesetzlichkeit. Das ist das Erste, wo der Paulus vorwarnt, Ablenkung durch Gesetzlichkeit. Und als nächstes warnt er vor Ablenkung durch Superheilige. Lass uns mal die Verse 18 und 19 lesen. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott bewirkten Wachstum. Ablenkung durch Menschen, die sich ihrer Erkenntnisse und ihrer Visionen rühmen, Dinge, die sie gesehen haben, die aber nicht von Gott gesandt sind und die leben, wie es dem Wort Gottes widerspricht. Solche Menschen lenken uns ab. Das sind manches Mal Menschen, die haben irgendwas Anziehendes. Die haben Charisma. Und der Paulus sagt, lasst euch davon nicht ablenken. Lasst euch nicht von Jesus ablenken. Verehrung von Engeln wird hier erwähnt. Wer Jesus nachfolgt, verehrt weder Engel, noch Heilige, noch Tote. Wer Jesus ablenkt, wer Jesus nachfolgt, bringt seine ganze Verehrung ihm entgegen. Denn wir wissen ja und wir lernen immer mehr, was er für uns getan hat und was er bis heute für uns tut. Bleibt da noch irgendein Rest an Verehrung, den wir bei Jesus abzwacken können und den wir anderen bringen können? Unsere Verehrung gehört Jesus. Es gibt Prediger, es gibt Lehrer, die ich sehr gerne höre. Wir haben uns gerade auf dem Heimweg gestern vom Allgäu, haben wir uns eine Predigt von einem dieser Lehrer angehört. Die haben einfach eine Gabe zu reden und da kann man einfach gut zuhören. Aber als Jesus-Nachfolger verehren wir keinen Prediger, keinen Pastor, keinen Lehrer, keinen Evangelisten. Wir verehren Jesus. Der Paulus warnt davor, dass wir uns ablenken lassen von Menschen, die ein demütiges Auftreten haben, aber in Wirklichkeit sich nur selbst präsentieren, die behaupten, etwas gesehen zu haben, vielleicht Gesichter, vielleicht Visionen, vielleicht in der Bibel was gesehen haben, was seit 2000 Jahren keiner gesehen hat und was ihnen plötzlich aufgefallen ist. Und er warnt davor. Auch unser Fleisch kann uns, unser Fleisch täuscht uns. Selbst wenn es um geistliche Dinge geht, das ist dann das geistliche Fleisch. Das Fleisch ist immer, wenn von Fleisch in der Bibel die Rede ist, ist eigentlich immer etwas Negatives, ist immer was gegen den Geist steht. Aber das Fleisch, das verstellt sich, verkleidet sich manchmal und tritt dann auf als geistliches Fleisch. Das sind dann die super Demütigen. Oder die super Heiligen, die super Frommen, die super Gesetzlichen, die super Begabten, die super Leute, die immer wissen, was richtig ist und die immer wissen, was besser ist und die immer mehr haben als andere. Und der Paulus warnt davor. Lasst euch nicht blenden von irgendwelchen Superheiligen und euch das Ziel Jesus aus dem Blickfeld rücken. Lasst euch nicht ablenken. Es gibt durchaus Christen, die einen nachahmenswerten Lebenswandel führen, die einen Lebenswandel führen, eng verbunden mit Jesus und wo man sagen kann, ja, das ist ein Vorbild, das ist ein Vorbild für mich. Aber solche Christen sind nicht aufgeblasen, sind nicht stolz. Solche Christen sagen nicht hier, mach's doch wie ich, guck mich doch an. Sondern solche Christen weisen immer auf das Ziel hin, auf Jesus. Die wollen nicht ablenken von Jesus, sondern die wollen hinweisen zu Jesus. Na, diese möchte gern Heiligen, so lesen wir in Kolosser 2, Vers 19, diese möchte gern Heiligen haben keine Beziehung zu Christus, dem Haupt des Leibes, denn der ganze Leib wird von ihm aus durch Gelenke und Sehnen unterstützt und zusammengehalten und wächst nur, wenn Gott Wachstum gibt. Paulus warnt also als erstes vor der Ablenkung durch Speisevorschriften und Feste und so weiter. Und dann warnt er vor der Ablenkung durch superheilige Lehrer, Solche Lehrer, die sich selbst im Mittelpunkt stehen, im Mittelpunkt stellen und von der Beziehung zu Jesus ablenken. Und in den letzten Versen, da stellt der Paulus die Frage, also in den letzten Versen in Kapitel 2 für heute, stellt der Paulus die Frage, warum lasst ihr euch eigentlich ablenken? Verse 20 bis 23. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Eine gute Frage. Warum lasst ihr euch Satzungen auferlegen und dadurch ablenken, als ob ihr noch in der Welt leben würdet? Warum? Auch für uns eine gute Frage. Warum lassen wir uns, wenn wir uns ablenken lassen, warum lassen wir uns ablenken? Wodurch? Und im Kolosserbrief, da sind es einige religiöse Ablenkungen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, über Speisen und über Feste und über Superheilige und dergleichen. Anfang der Predigt habe ich ein paar andere Beispiele, vielleicht aktuellere Beispiele erwähnt. Ablenkungen durch die Pandemie, durch Umweltfragen, durch Klimafragen, durch Politikfragen, durch irgendwelche Preissteigerungssorgen oder was auch immer. Warum lassen wir uns ablenken? Paulus schreibt in Vers 20 sinngemäß, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch noch ablenken, als würdet ihr noch in der Welt leben? Als Christen leben wir anders. Wir leben ja nicht ohne Gesetz. Ist ja nicht so, als ob wir gesetzlos wären. Wir sind sicherlich nicht unter dem Gesetz des Alten Testaments. Aber im Neuen Testament, da zeigt der Herr uns doch deutlich auf, es gibt einen breiten Weg und es gibt einen schmalen Weg. Und der schmale Weg, wie man auf diesem schmalen Weg geht, zeigt er uns in der Schrift. In Evangelien zeigt er uns in der Schrift. Dazu gehören verschiedene Sachen, bis hin der Regierung untertan zu sein. Es sei denn, sie fordert sündiges Handeln von uns, selbstverständlich. Aber Gesetzen, die Menschen aufgestellt hat, denen zu folgen, das sagt der Paulus, damit habt ihr nichts zu tun. Da ist Schluss für Christen. Gesetzlichkeiten dienen nur uns selbst. Und wie geht das? Wie kommen wir dahin, dass wir in dieser Freiheit und Zielgerichtetheit auf Jesus leben? Das sagt uns der Vers 20. Seit unser altes Leben beendet wurde. Wann war das? Es war bei der Bekehrung. Ob wir es gemerkt haben oder nicht, das war bei der Bekehrung. Da haben wir unser altes Leben Jesus gegeben, haben neues Leben empfangen und sind dann in einem neuen Leben weitergegangen. Unser alter Mensch ist mit Jesus gestorben. Unser alter Mensch ist tot. Die Forderungen, die an uns gestellt wurden, hat Jesus am Kreuz erfüllt. Wir sind mit Jesus gestorben. Das ist die Antwort. Wir versuchen vielleicht, unser geistliches Leben zu schützen. Wir versuchen vielleicht, uns einzuschränken. Wir versuchen vielleicht, uns unter eigene Gesetze zu stellen, um irgendwie geistlich vorwärts zu kommen oder geistlich zu wachsen oder uns geistlich zu schützen oder was auch immer. Und wir versuchen, gegen das Fleisch, was uns zur Sünde verführen will, anzukämpfen. Und wir merken, regelmäßig funktioniert nicht. Wir können nicht gegen das Fleisch ankämpfen. Wir können nicht gegen das, was sich gegen Gott erhebt, ankämpfen. Statt auf Jesus zu sehen, lassen wir uns ablenken und schauen auf uns, was wir vielleicht noch hinkriegen. Gottes Weg ist zu erkennen, wie Vers 20 sagt, dass wir mit Jesus gestorben sind. Dass unser alter Mensch im Grab liegt. Dass wir in der Neuheit des geistlichen Lebens leben. Und dass wir darum nicht unter irgendwelchen Zwängen sind, irgendwas tun zu müssen, um Gott zu gefallen. Wir gefallen Gott nicht, weil wir irgendwelche Gesetze erfüllen, die er von uns fordert oder wo wir denken, dass er sie von uns fordert. Wir gefallen Gott nicht, weil wir uns selbst Gesetze schaffen, nach denen wir jetzt leben, damit wir Gott gefallen. Alles nicht. Wir gefallen Gott, weil wir mit Jesus gestorben sind und weil wir jetzt eins sind mit ihm und weil wir jetzt den neuen Weg mit ihm gehen. Und so oft wir stolpern und so oft wir fallen, nimmt er uns an der Hand, stellt uns wieder auf und wir gefallen Gott weiterhin, weil wir an der Hand Jesus nach vorne stolpern, weil er unser Ziel ist. Leider interpretieren manche Christen die Freiheit, in der wir Christen leben, die Freiheit vom Gesetz, so, dass sie sagen, naja, wir sind mit Christus gestorben und wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Und ohne dass sie es so formulieren, verstehen sie es so, dass es für Christen keine Gesetze mehr gibt. Nichts mehr gibt, was verbindlich wäre für uns. Aber sie sagen, zur Freiheit hat Christus uns befreit, Galater 5, Vers 1. Aber Paulus hat auch noch andere Sachen gesagt. Paulus hat gesagt, zum Beispiel 1. Korinther 9, bei Menschen, die das jüdische Gesetz nicht kennen, lebe ich nicht nach dem Gesetz. Er ist ja frei davon. Lebe ich nicht nach dem Gesetz, um sie für Christus zu gewinnen. Obwohl, sagt der Paulus, obwohl ich keineswegs gesetzlos vor Gott bin, ich stehe ja unter dem Gesetz des Christus. Ich stehe ja in der Nachfolge Jesu. Ich bin ja auf dem schmalen Weg, der in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit führt. Als Christen sind wir nicht gesetzlos, sondern wir sind mit Christus verbunden. Und die Störmanöver des Feindes, durch die er uns ablenken will, die sind vielfältig. Speisevorschriften, Festtagsvorschriften, Superfrömmigkeit oder ganz säkulare Dinge wie Politik, Menschen, die uns von Jesus wegziehen oder wie Paulus in Kapitel 1 sagte, Grundsätze, Philosophien, die uns so faszinieren, dass unser Blick von Jesus weggeht. Lass uns also nicht denken, dass Ablenkungen uns nicht passieren könnten. Dass wir schon immer fokussiert sind auf Jesus. Das ist gerade das Gefährliche, dass man nicht mehr fokussiert ist auf Jesus und es überhaupt nicht merkt. Denn wir glauben ja noch. Wir gehen ja noch zum Gottesdienst oder so. Wir haben unseren Glauben nicht abgegeben. Aber wir sind nicht mehr fokussiert auf Jesus. Er ist nicht mehr unser Thema. Ich las von einem ehemaligen Polizisten, der die Taktik von Diebesbanden beschrieben hat. Er sagt, sie betreten den Laden als Gruppe. Einer oder zwei lösen sich von der Gruppe und die anderen, die beginnen irgendwo anders im Laden einen Tumult. Das erregt natürlich die Aufmerksamkeit von den Angestellten und auch von den Kunden, von anderen Kunden. Während jedermanns Interesse dem Tumult gilt, füllen die anderen beiden, die sich woanders hinbewegt haben, füllen ihre Taschen mit all dem, was sie sich holen wollen. Und dann verschwinden sie alle wieder. Und es dauert manchmal Stunden und manchmal dauert es Tage, bis der Besitzer überhaupt merkt, dass da was geklaut worden ist. Und wenn er dann die Polizei ruft, dann ist es meistens zu spät. Wie oft lenkt der Satan uns mit einer ähnlichen Strategie von Jesus ab? Er lässt einen Tumult entstehen in uns, in unserem engen Umkreis, irgendwo da draußen irgendein Tumult und unsere ganze Gedankenwelt und unsere ganze Gefühlswelt geht zu diesem Tumult. Der muss gar nicht unbedingt negativ sein. Aber das, was da so laut ist, und uns wird das Ziel verrückt. Unser Ziel ist plötzlich ein ganz anderes. Wir sind mit Jesus gestorben. Wir sind in Jesus und Jesus in uns. Und das ist unser Schutz vor Ablenkungen. Unser christliches Leben ist eine lebendige Beziehung mit Jesus. Jesus ist alles, was wir brauchen. Das ist platt, oder? Das ist platt. Und doch ist es wahr. Jesus ist alles, was wir brauchen. Es gibt Menschen auf der Welt, die aus verschiedenen Gründen, nicht unbedingt Verfolgung nur, die aus verschiedenen Gründen alles verloren haben und an Jesus festhalten. Schlussendlich, unterm Strich, ist Jesus alles, was wir brauchen. Und keiner soll uns von ihm ablenken. Jeden dritten Sonntag feiern wir hier das Abendmahl. Und heute passt es irgendwie, dass wir uns sagen, ja, wir wollen uns durch das Abendmahl ganz neu auf Jesus fokussieren, was er für uns am Kreuz getan hat. Wir wollen ganz neu uns das Ziel vor Augen halten, Jesus. Er soll unser Thema sein. Das Abendmahl dient dazu, dass wir uns daran erinnern, was das Wichtigste ist. Was das Wichtigste für unser Leben ist, was das Wichtigste für unser Sterben ist, was das Wichtigste ist, was unser Ziel ist. Das Abendmahl kann ein Weckruf sein. Kann ein Weckruf sein für Menschen, die erkannt haben, oh, ich hatte mal ein Ziel, ich hatte mal Jesus zum Ziel, ich hatte mal, Jesus war mal mein Thema, mein Alltagsthema, mein Lebensthema. Und irgendwie ist das verrutscht. Und das Abendmahl, auch heute das Abendmahl, kann uns eine Hilfe sein, neu zu fokussieren und zu sagen, Herr, kein anderer, du bist am Kreuz gestorben. Dein Blut hat mich reingewaschen. Ja, du bist allein es wert, mein Ziel und mein Thema zu sein. Und nichts anderes. Oder es kann eine Stärkung für deinen Glauben sein, dass du sagst, ach Herr, ja, ich stimme so damit überein, was dein Wort sagt. Ich will mich nicht ablenken lassen. Danke, dass du mein Ziel und mein Thema bist. Und du feierst das Abendmahl in Dankbarkeit für das, was Jesus für dich getan hat und was Jesus dir geworden ist. Wenn wir heute das Abendmahl feiern, dann möchte ich alle die einladen, die zu Jesus gehören, die ihm nachfolgen. Ich möchte sie einladen, Brot und Saft zu nehmen und zu sagen, danke Herr, danke, dass du mich festgehalten hast bis zum heutigen Tag. Und ich will mir das Ziel nicht verrücken lassen. Wir wollen uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Vielleicht sind auch Leute da, die sagen, oder im Livestream dabei, die sagen, ja, so weit bin ich noch nicht. Das habe ich so persönlich noch nie angenommen. Bisher, ich habe Ziele im Leben gehabt. Klar, die hat ja jeder. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass zu irgendeinem Zeitpunkt in meinem Leben Jesus mein Ziel gewesen ist. Die Ewigkeit mein Ziel gewesen ist, um bei Jesus zu sein. Ich kann nicht sagen, dass Jesus und das, was er in meinem Leben getan hat, mein Thema gewesen ist. Und diejenigen möchte ich einladen, wenn wir gleich eine Zeit der Stille haben, dann mach das doch fest. Mach das doch fest. Lass Jesus dein Ziel werden. Sag ihm, dass du nicht bereit bist, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, weil du deine Schuld noch mit dir rumschleppst. Und dann bekenne sie ihm. Bring ihm das ganze Paket. Die Zeit der Stille, die wir gleich haben werden, die wird zu kurz sein, um ihm all deine Sünden, die dir bewusst sind, beim Namen zu nennen. Das kann man auch nachholen, wenn man möchte. Bring ihm das ganze Paket und sag ihm, Herr, ich möchte das eintauschen. Ich möchte meine Schuld, die Schuld meines Lebens, die möchte ich eintauschen, die möchte ich dir geben und von dir Vergebung empfangen. Daran erinnert uns der Saft, dass Jesus uns vergeben hat. Wenn dein Leben Jesus gehört oder wenn du dein Leben Jesus gibst, dann lass dich einladen, am Abendmahl teilzunehmen. Wir wollen jetzt einen Moment der Stille haben, wo wir unser Herz prüfen können, wo wir uns fragen können, ist da irgendwas, was zwischen mir und Gott steht? Für uns Christen irgendetwas, was wir bisher nicht bereit waren loszulassen, was so den Fokus ein ganz klein bisschen von Jesus weggenommen hat? Ist da irgend sowas? Und dann bring's dem Herrn. Der Herr will uns ja nichts wegnehmen. Er will uns ja beschenken. Und wenn du merkst, dass da noch ordentlich was zwischen dir und Jesus steht und du hast ein Verlangen, ihn zu deinem Ziel zu machen, sag ihm das in deinem Herzen. Lass uns einen Moment der Stille haben, jeder für sich. Herr, du siehst und kennst unsere Herzen. Und wir möchten unsere Herzen ausbreiten vor dir. Herr, wir möchten dich bitten, dass du deine Gegenwart uns erfahren lässt. Du hast vergeben, Herr, und wir preisen dich dafür. Herr, wir wollen loslassen, was uns beschwert, und wir wollen loslassen, was uns ablenkt von dir. Wir wollen nicht knapp an dir vorbeigehen und wir wollen nicht weit an dir vorbeigehen. Wir möchten mit dir gehen und auf dich zugehen. Wir möchten uns nicht ablenken lassen. Hilf du uns, Herr, im Alltag fokussiert zu sein, dass du unser Thema bist, weil du unsere Freude bist. Herr, wir möchten dich bitten, dass du an deren Herzen wirkst, die dich noch gar nicht kennen, die vielleicht jetzt hier sitzen oder zuschauen und die das Verlangen haben, frei zu werden von Sünde und dein Kind zu werden und die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Herr, erhöre ihr Sehnen und ziehe sie hinein durch deinen Geist in dein Reich und in deine Familie. Amen. Ich möchte die Ordner bitten, dass sie nach vorne kommen. Wir werden es wieder ganz normal so machen, dass Brot und Saft durch die Reihen gegeben werden. Haltet es bitte fest, bis wir dann gemeinsam das zu uns nehmen.